Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Wo kriege ich jetzt eigentlich noch einen PCR-Test her? Das fragen sich wahrscheinlich viele von uns gerade, weil ja beschlossen worden ist, dass die priorisiert werden sollen. Allerdings muss man sagen, ist da vieles noch unklar, vor allem ab wann das gelten soll.
Also offiziell gelten sie noch nicht. Die Regeln müssen erst vom Bundesgesundheitsministerium ausgearbeitet und die Coronavirus-Testverordnung muss entsprechend angepasst werden, die ja regelt, wer wann Anspruch hat auf einen PCR-Test.
Ihr habt uns über Instagram viele Fragen zu dem Thema gestellt und wir versuchen, ein paar davon zu beantworten. Und wir schauen auf Kopfbälle beim Fußball. Die sind ja umstritten, weil sie langfristig das Hirn schädigen können. Und da hat sich der Deutsche Fußballbund mit der Frage beschäftigt, wie das im Kinder- und Jugendfußball aussieht. Ob es da vielleicht sogar ein Verbot braucht, wie in anderen Ländern. Heute gab es eine Pressekonferenz dazu und da hieß es, ein Verbot soll es nicht geben, aber mehr Training, sagt DFB-Internist Tim Meyer.
Wir halten es aber für sinnvoll, die Vorsicht dahingehend umzusetzen, dass wir die Kinder und Jugendlichen sinnvoll auf das Kopfballspiel vorbereiten, sodass sie, wenn es dann auch in Spielformen zum Kopfball kommt, entsprechend ausgebildet sind.
Wie das genau passieren soll und warum es kein Verbot geben soll, hört ihr gleich hier. Am Mittwoch, dem 26. Januar. Ich freue mich, dass ihr reinhört.
Deutschlandfunk Nova.
PCR-Tests soll es nicht mehr für alle geben. Das haben Bund und Länder am Montag ja beschlossen. Es soll priorisiert werden. Aber was das im Einzelnen heißt und vor allem wann das umgesetzt wird, da sind noch viele Fragen offen. Und da habt ihr uns auch viele Fragen geschickt, über Instagram zum Beispiel. Da haben wir die Woche eine Story zu PCR-Tests gemacht und da gab es einige Rückfragen, von denen wir jetzt mal ein paar klären wollen mit Verena von Keitz aus unserem Deutschlandfunk Nova-Team. Verena, zuallererst direkt mal die Frage, ab wann gelten denn diese neuen Regeln zur Priorisierung überhaupt?
Ja, das wüsste ich auch gerne. Es ist tatsächlich unklar. Also offiziell gelten sie noch nicht. Die Regeln müssen erst vom Bundesgesundheitsministerium ausgearbeitet und die Coronavirus-Testverordnung muss entsprechend angepasst werden, die ja regelt, wer wann Anspruch hat auf einen PCR-Test. Und wie lange das dauern wird, das ist einfach nicht bekannt. Möglicherweise legt Karl Lauterbach das in der nächsten Woche vor. Das Bundesgesundheitsministerium sprach heute von zeitnah.
Das heißt aber, im Moment läuft noch alles weiter wie bisher und ich krieg noch einen PCR-Test.
Jein. Also grundsätzlich hast du nach der Corona-Testverordnung mit positivem Schnelltest von einem Testzentrum oder auch mit positivem Schnelltest, den du zu Hause gemacht hast, einen Anspruch auf einen PCR-Test, um das abzusichern. Aber anscheinend machen einige Bundesländer und Gesundheitsämter das schon anders. Zum Beispiel wird in Berlin anscheinend schon priorisiert, wie mir heute eine Sprecherin der Stiftung Patientenschutz gesagt hat. Also in die Richtung, dass eben bevorzugt Menschen PCR-Tests bekommen, die selber zu einer Risikogruppe gehören oder die mit ihnen zu tun haben, Beschäftigte in der Pflege und so weiter. Und in NRW, da steht in der Corona-Test- und Quarantäneverordnung tatsächlich schon seit 10 Tagen drin, dass in so einem Fall ein zweiter Schnelltest anstelle von einem PCR-Test zum Nachweis der Diagnose reicht.
Dazu passt eigentlich auch ganz gut die Frage, die wir auch bekommen haben. Was mache ich, wenn ich Symptome habe und noch keinen Test gemacht habe? Wer hilft mir dann?
Also wenn man so Schnelltests zu Hause hat, Selbsttests, dann sollte man erstmal so einen Selbsttest machen und gucken, was dabei rauskommt. Und dann ist es natürlich sicherlich sehr hilfreich, in dem Fall in der Hausarztpraxis anzurufen und zu fragen, was soll ich denn jetzt machen? Und wenn du keine Hausarztpraxis hast, das ist ja auch oft so, dass jemand vielleicht gar nicht so einen konkreten Ansprechpartner hat, dann kannst du auch anrufen bei der bundesweiten Nummer 116 117. Dort erreicht man tatsächlich rund um die Uhr ÄrztInnen, die auch ziemlich gut beraten. Übrigens auch für den Fall, wenn du schon sicher weißt, dass du infiziert bist und dann zu Hause bist, das versuchst auszukurieren und ein bisschen Sorgen und Fragen hast.
Also 116, 117. Wenn diese Priorisierung beschlossen wird, also final dann noch umgesetzt, gibt es dann gar keine PCR-Tests mehr für die, die nicht zu den priorisierten Gruppen gehören? Also auch nicht, wenn die Symptome haben?
Also das ist, wie gesagt, alles noch sehr undurchsichtig und noch gar nicht richtig geklärt, wie das gehandhabt werden soll. Klar ist, die priorisierten Gruppen werden bevorzugt, aber ob dann alle anderen abgewiesen werden oder ob sie doch noch einen Test machen können und dann länger auf das Ergebnis warten müssen, das muss einfach im Detail noch geregelt werden.
Wir sprechen hier gerade über kostenlose PCR-Tests. Wie sieht es denn mit Tests aus, für die ich selber zahle, also PCR-Tests? Ist das weiterhin möglich?
Die einen sagen so, die anderen so. Mhm. Es gibt offenbar private Testanbieter, die sagen, das wäre kein Problem, da gäbe es durchaus Kapazitäten. Aber der Verband der akkreditierten Labore in der Medizin, kurz ALM, der bezweifelt das in der Zeitung Die Welt, weil es im Grunde ja immer die gleichen Labore seien, die die PCR-Tests auswerten. Und das ist ja genau die Engstelle. Mhm. Immerhin, vielleicht eine ganz gute Nachricht, hat das Bundesgesundheitsministerium heute verkündet, dass die Kapazität der PCR-Tests doch nochmal erhöht werden konnte um 400.000 auf 2,8 Millionen pro Woche. Vergangene Woche waren es noch 2,4 Millionen pro Woche. Aber reichen wird es natürlich trotzdem nicht.
Jetzt gibt es ja viel Streit darum, wer priorisiert wird und wer nicht. Warum zum Beispiel LehrerInnen und Kita-Mitarbeitende nicht dazu zählen. Und Yannick, der uns geschrieben hat, der fragt sich, warum eigentlich gefährdete Personen priorisiert werden. Also sein Gedanke dabei ist, dass die doch besser geschützt wären, wenn die anderen um sie herum vernünftig getestet sind, die sie ja anstecken könnten. Was kann man dazu sagen?
Das ist tatsächlich ein guter Punkt. Der ging mir eigentlich auch schon durch den Kopf. Deshalb habe ich nachgefragt bei Berit Leinwand von der Stiftung Patientenschutz. Und sie hat mir gesagt, also gerade bei den Risikogruppen sei es sehr wichtig, sie einmal schnell zu isolieren. Zum Beispiel auch, wenn sie im Pflegeheim sind, damit sie niemand anders anstecken. Vor allem könne man aber mit einer gesicherten Diagnose ganz genau beobachten, wie die Infektion bei jemandem, der ein Risiko hat, verläuft. Mhm. Und dann auch frühzeitig eingreifen und die inzwischen verfügbaren Medikamente einsetzen, um einen schweren Verlauf zu verhindern. Das sei ganz wichtig. Aber natürlich sei es genauso wichtig, dass das Umfeld getestet ist. Und deshalb fordert die Stiftung Patientenschutz auch, dass pflegende Angehörige mit in die Priorisierung für die PCR-Tests aufgenommen werden. Die sind nämlich im Moment noch außen vor.
Ja, also wir merken, es gibt noch viele Fragen zur angekündigten Priorisierung von PCR-Tests und merken dabei auch, viel Konkretes ist noch nicht bekannt. Es wird sich hoffentlich bald ändern. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Danke, Verena von Keitz, aber schon mal für dieses Update.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Kommt sie oder kommt sie nicht, die allgemeine Impfpflicht? Bisher ist sie ab Mitte März nur für medizinisches Personal vorgesehen. Eine Ausweitung ist umstritten. Drei Vorschläge zur Impfpflicht gibt es bisher aus den Reihen der Abgeordneten. Eine Impfpflicht für alle ab 18, eine für besonders gefährdete Gruppen ab 50 Jahren und einen Vorschlag, der eine Impfpflicht ganz ablehnt. Heute Nachmittag hat es dazu eine erste Debatte im Bundestag gegeben, eine sogenannte Orientierungsdebatte. Die läuft noch bis 18 Uhr und wir schauen drauf mit Maximilian Brose aus unserem Hauptstadtstudio, der das Ganze für uns beobachtet. Maximilian, was ist das für eine Debatte heute? Also ist die emotional und persönlich oder eher sachlich und rational?
Ja, so eine Mischung aus den beiden. Also es gibt schon natürlich viele sachliche Argumente, aber auch emotionale Anteile. Da gibt es dann etwa Zwischenrufe als Argumente für die Impfpflicht gesagt werden aus den Reihen des Parlaments. Und gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, es ist erstmal so eine Art Abtasten. Also es gab jetzt in der ersten anderthalb Stunden keine wirklich neuen Positionen, die da vorgetragen wurden. Das war teils parteipolitisch gesprochen. Die Union hat an ihrer Oppositionsrolle festgehalten, kritisiert, dass es eben von der Ampelregierung keinen Gesetzesentwurf gibt, über den man jetzt diskutiert, sondern halt diese verschiedenen Gruppenanträge.
Mhm. Es haben sich ja drei Abgeordnetengruppen gebildet, die unterschiedliche Modelle vorschlagen, wie da weiter vorgegangen werden soll. Wer steht denn hinter einer allgemeinen Impfpflicht ab 18 und was ist das wichtigste Argument?
Ja, hinter der allgemeinen Impfpflicht ab 18, da stehen mehrere Abgeordnete der Ampelregierung, die auch schon seit einigen Tagen angekündigt haben, dass sie halt so einen Antrag einbringen wollen. Und dafür warb heute etwa Heike Behrens von der SPD. Sie sagte, dass das der einzige Weg aus der Pandemie wäre und das Virus, das nehme keine Rücksicht auf Unentschlossenheit und die Zeit, die dränge.
Darum plädiere ich heute für die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht für alle Erwachsenen, beschränkt auf das SARS-CoV-2-Virus, zeitlich befristet und auf 3 Impfdosen begrenzt, mit freier Impfstoffwahl. Und selbstverständlich muss es medizinische Ausnahmen geben.
Ja, und da sprang ja auch Kirsten Gappert-Gonter von den Grünen bei, die sich auch dafür ausgesprochen hat, eben weil sie sagt, es braucht einheitliche Regeln, damit man die Gesellschaft wieder befrieden könne.
Wer ist denn komplett gegen eine Impfpflicht und wieso?
Da gibt es zwei Lager. Da gibt es einmal zum Beispiel den FDP-Politiker Wolfgang Kubicki, der eine Impfung selbst für vernünftig hält, aber eben nicht die Impfpflicht. Und er will auch nicht von einem Akt der Solidarität sprechen, weil Impfung eben nicht dem Selbstschutz dient. Und er hat auch noch ein anderes Argument.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Kern geht es heute deshalb auch um den Minderheitenschutz, der durch eine Impfpflicht berührt wird. Ich möchte jedenfalls nicht, dass die Mehrheit für die Minderheit festlegt, was man als vernünftig anzusehen hat und was man nach Mehrheitsmeinung tun muss, um solidarisch zu sein. Denn wenn die Minderheit von der Mehrheit in grundrechtssensiblen Fragen unter Rückgriff auf eine höhere Moral einfach überstimmt wird, dann können wir nur hoffen, dass wir nie in die Verlegenheit kommen werden, Teil einer Minderheit zu sein.
Und dann gibt es eben noch die Position der AfD, die eine allgemeine Impfpflicht und auch die einrichtungsspezifische Impfpflicht ablehnt und das teils mit scharfen Worten heute in der Debatte klargemacht hat. Alice Weidel sprach da von einem Anschlag auf die Freiheit der Menschenwürde und einem elementaren Zivilisationsbruch.
Ganz kurz noch, wie geht's jetzt weiter?
Ja, diese Gruppenanträge, die werden jetzt erstmal weiter ausgearbeitet und dann auf einer möglichen nächsten Sitzung im Februar oder im März diskutiert und dann kann daraus ein Gesetzesentwurf folgen.
Maximilian Brose aus Berlin war das über die erste Orientierungsdebatte im Bundestag zur Impfpflicht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich habe mich früher eher geduckt, muss ich sagen, wenn der Ball auf Kopfhöhe in meine Richtung kam. Ist nur einer der vielen Gründe, warum ich keine Profifußballerin geworden bin, wahrscheinlich. Kopfbälle im Fußball werden aber immer wieder diskutiert, weil Schädigungen fürs Hirn eine Langzeitfolge sein können. Auch wenn die Datenlage dazu noch schwierig ist, gibt es eben auch erste Studien, die von Langzeitfolgen berichten. In ersten Ländern gibt es deshalb schon ein Kopfballverbot beim Training von Kindern. Und damit hat sich auch der Deutsche Fußballbund beschäftigt, sich Gedanken gemacht und dazu heute eine Pressekonferenz gegeben. Und da hat DFB-Vize Ronny Zimmermann gesagt:
Ich würde sicherlich nicht anfangen, im Erwachsenenfußball grundsätzlich vom Kopfball abzuraten. Ich sehe auch nicht, dass wir in absehbarer Zukunft da irgend so etwas haben werden wie ein Kopfballverbot. Was mit anderen Worten aber bedeutet, dass jeder, der irgendwann mal potenziell in diesen Altersbereich kommt, entsprechend vorbereitet werden muss.
Ja, und wie das passieren soll und wie in Zukunft mit Kopfbällen im Nachwuchsfußball umgegangen werden soll, darüber sprechen wir jetzt mit unserer ARD-Sportreporterin Martina Knief. Martina, wie sehen denn die Pläne des DFB jetzt konkret aus?
Also Kopfball verboten, dieses Schild wird auf keinem Rasenplatz aufgestellt werden, sondern Kopfball richtig trainieren. Das heißt, die Kleinsten schon in spielerischen Formen an die richtige Kopfballtechnik heranführen. Da sollen Schaumstoffbälle eingesetzt werden, vielleicht sogar Luftballons. Und daran sieht man, dass das in spielerischer Form geschehen soll. Denn alle Beteiligten, die dabei waren, ob es nun Mediziner waren oder Sportwissenschaftler eben bei der Pressekonferenz, die haben gesagt, wichtig ist, die richtige Kopfballtechnik zu lernen. Und wenn ich die kann, dann sind mögliche Schädigungen, die durch das Kopfballspiel entstehen können, eher minimiert, als wenn ich sage, immer drauf aufs Kopfballpendel, Hauptsache viel, und dann wird das schon irgendwann, wie das früher der Fall war. Und deswegen will man versuchen, die Kleinsten schon an das Kopfballspiel heranzuführen.
Warum gibt es denn kein Verbot, wie in anderen Ländern ja schon? Also was sind da die Argumente des DFB?
Das Argument ist ganz einfach, dass wenn die Kinder größer werden und Jugendliche werden oder Erwachsene, dann spielt ja zwangsläufig der Kopfball eine entscheidende Rolle. Ein schöner Satz, der heute gefallen ist, war, der Kopfball gehört zum Spiel dazu. Und Tim Meyer, der DFB-Internist, sagte, ich weiß nicht, ob in 20 Jahren der Hackentrick verboten wird. Das war ein bisschen scherzhaft gemeint. Mhm. Denn Kopfball ist ein Bestandteil des Fußballs. Wer sieht nicht gern Mats Hummels, wenn er vorne mal einen Kopfball im Tor versenkt oder Antonio Rüdiger mit einer Rettungstat der deutsche Innenverteidiger den Ball noch vor dem Überschreiten der Torlinie wegköpfen kann. Und deswegen ist es wichtig, da die Kopfbälle ohnehin irgendwann kommen werden im Fußball, sie richtig zu lernen und nicht zu verbieten. Das ist die Generalaussage des DFB von heute.
In einigen Ländern nimmt man dieses Thema ja wirklich sehr, sehr ernst. Zum Beispiel in England, da gibt es schon ein Kopfballverbot fürs Training von Kindern unter 12 und auch eine Empfehlung für Profivereine. Wie läuft das da genau?
Ja, da gab es sehr viele Studien, unter anderem in Glasgow eine sehr große Studie. Und man hat immer wieder in England auch erlebt, dass ehemalige Altinternationale, wie man im Fußball ja so gerne sagt, im Alter an Demenz leiden. Und das hat man dann auf eine Schädigung durch die Kopfbälle zurückgeführt. Mhm. Es sieht so aus, wie es eben gesagt wurde, Kinder sollen überhaupt keine Kopfbälle im Training machen. Und erst wenn man 10, 11 ist, darf man damit anfangen. Und es wird anempfohlen, dass sowohl die Profis als auch die Profispielerinnen, die Engländer haben ja eine sehr starke Frauenprofiliga, nur 10 Kopfbälle in der Woche im Training machen dürfen. Mhm. Da war ich sehr gespannt, als ich das gelesen habe. Es ist ja ungefähr ein knappes halbes Jahr alt, diese Sache, wie man das zählen will. Ob da eigentlich heimlich einer in der Hecke steht und die Kopfbälle zählt. Mhm. Also es ist eine Empfehlung, dies zu tun. Ich sage, der deutsche Weg ist für mich der richtigere. Richtig lernen und systematisch einsetzen.
Jetzt gibt es ja eben genau die, auch der DFB, ne? Kopfbälle gehören zum Fußball dazu, die kommen sowieso irgendwann. Was glaubst du, wird es aber vielleicht doch irgendwann passieren, dass es einen Fußball ohne Kopfbälle gibt?
Ist durchaus möglich, das hat auch Tim Meyer nicht ausgeschlossen, der DFB-Internist, dass es in zukünftigen Jahren weitere Untersuchungen gibt, die darauf schließen lassen, dass man vielleicht den Kopfball vermeiden sollte. Einzig, ich frage mich, wie soll das gehen? Es wurde eben am Anfang so schön gesagt von Ihnen, dass Sie sich geduckt haben. Ich bin ins Tor gegangen früher, damit ich keinen Kopfball machen musste. Und damit genau das bei vielen Mädchen und Jungen später mal nicht passiert, denke ich, das ist ja wie alles. Wenn ich es mal richtig gelernt habe, dann kann ich es auch gut. Das will jetzt so ein junger Schüler vielleicht nicht unbedingt hören, aber das gilt ja für alles, was man tut. Lerne ich es richtig, macht es mir später auch keinen Kummer.
Ein Kopfballverbot beim Fußballtraining bei Kindern und Jugendlichen soll es nicht geben, das sagt der Deutsche Fußballbund, aber bessere Schutzmaßnahmen, besseres Training trotzdem. Haben wir drüber gesprochen mit Martina Knief aus der ARD Sportredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Diese Corona-Pandemie ist leider immer wieder für eine Überraschung gut. Die Virusvariante Omikron ist ja nur ein Beispiel dafür. Um aber eine Idee davon zu bekommen, wie es weitergehen könnte, lohnt sich manchmal der Blick in andere Länder, die vielleicht schon einen Schritt weiter sind oder auch mehr Daten haben. Und da kommen die wichtigsten Daten zu Omikron aktuell aus Großbritannien und Dänemark. Und Wissenschaftsjournalist Volkart Wildermuth, der schaut sich die Statistiken und Entwicklungen da regelmäßig an. Volkart, warum sind denn ausgerechnet Großbritannien und Dänemark da so interessant?
Ja, also wenn man eine Art Frühwarnsystem für die Pandemie haben will, dann muss man sich an Ländern orientieren, die dem eigenen Land ähnlich sind. Großbritannien und Dänemark, die bieten sich da an. Die Bevölkerung ist vergleichbar alt wie bei uns. Die Länder haben eine ähnliche Pandemiegeschichte hinter sich und vor allem, die haben einfach sehr gute Daten. Da wird viel sequenziert, also geschaut, welche Virusvarianten in Umlauf sind. Es gibt Impfregister, es gibt zentral organisierte Gesundheitssysteme, sodass genau bekannt ist, was sich in den Kliniken auf den Intensivstationen tut und beide Länder sind international gut vernetzt und etwas lockerer im Umgang mit SARS-CoV-2 und deshalb kommen dort neue Varianten häufig früher an als bei uns.
Was liefert uns der Blick nach Großbritannien und auch Dänemark denn gerade für Erkenntnisse über den weiteren Verlauf der Pandemie mit Omikron?
Ja, in beiden Ländern hat sich diese Omikron-Wand aufgebaut. Es gab einen steilen Anstieg der Infektionszahlen. Deutschland konnte sich auf eine ähnliche Entwicklung einstellen. Im Moment stecken wir da gerade mittendrin. Ständig neue Rekorde bei den Infektionszahlen. Und die Daten aus dem dänischen Register zeigen den Grund. Omikron breitet sich rund dreimal so schnell aus wie Delta. Und zwar, weil die Variante in der Lage ist, dem Immunschutz zu entgehen. Egal, ob der jetzt von früheren Infektionen herrührt oder von Impfungen. Und ein wichtiger Hinweis an der Stelle, die Daten zeigen auch, dass gerade der Booster die Ausbreitung von Omikron ausbremst und vor schweren Verläufen schützt. Also die Impfung in jedem Fall sinnvoll und unabhängig von der Impfung ist Omikron aber nicht so aggressiv wie Delta. Konkret zeigt die dänische Auswirkung, dass Omikron ein Drittel seltener eine Krankenhauseinweisung notwendig macht.
Aber man muss trotzdem sagen, die Omikron-Variante ist ja nicht harmlos, oder?
Nee, das sieht man in England, besonders in London. Dort hat Omikron ja zuerst Fuß gefasst. Die Krankenhauseinweisungen steigen deutlich an. Viele englische Regionen berichten von einer Überlastung der Kliniken. Milde heißt eben nicht harmlos. Aber die gute Nachricht, bei den früheren Wellen, da stieg die Zahl der Intensivpatienten jeweils deutlich an. Bei der Omikron-Welle dagegen bleibt diese Kurve flach. Beide Trends zeigen sich inzwischen auch bei uns. Das Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, DIVI, die meldet keinen Anstieg bei den Intensivpatienten, aber die Zahl der Krankenhauspatienten, die beginnt anzusteigen. Und da werden sich auch unsere Krankenhäuser noch auf erheblich mehr Patienten einrichten müssen, bei gleichzeitig weniger verfügbarem Personal.
Wie steht Deutschland im Vergleich zu diesen Ländern da im Angesicht von Omikron? Also sind wir da gut gerüstet oder was ist zu tun?
Also wir haben noch nicht das Level an Immunschutz erreicht, das zum Beispiel in Großbritannien zurzeit üblich ist. Da weisen aktuell deutlich mehr als 9 von 10 Erwachsenen Antikörper gegen SARS-CoV-2 aus, entweder aufgrund einer Infektion oder von einer Impfung. Und wir sollten bei uns alles dran setzen, dass dieses Level eben nicht durch Infektion, sondern vor allem durch Impfungen erreicht wird. Denn in den USA ist zu beobachten, dass die Auswirkungen der Omikron-Welle dort wohl aufgrund des niedrigen Impfstatuses alles andere als mild sind. Nur durch die Impfung lässt sich bei Risikopersonen ein schwerer Verlauf verhindern. Impfungen sind auch wichtig, weil eine Omikron-Infektion kaum vor einer Infektion mit der Delta-Variante schützt. Und diese gefährliche Variante wird zwar aktuell zurückgedrängt, aber im nächsten Winter, da könnte die durchaus noch einen zweiten Anlauf nehmen, also weiter boostern.
Und was ist mit Kontaktbeschränkungen und auch anderen Vorsorgemaßnahmen?
Kontaktbeschränkungen, Maske tragen, Abstand halten und so weiter, das ist in Deutschland aktuell effektiv. Das zeigt sich daran, dass bei uns diese Omikron-Wand nicht ganz so schnell aufgebaut wird wie in England oder Dänemark. Das hilft dann wiederum auch, die Krankenhäuser vor übergroßen Belastungen zu schützen. Von daher ist Vorsicht auch weiter angebracht. Aber wenn wir nochmal nach England gucken, dort sinken die Infektionszahlen bereits wieder deutlich, wobei unter Schulkindern und Älteren die Werte aktuell noch zunehmen. Auch die Krankenhauseinweisungen aufgrund von Covid gehen zurück. Also selbst wenn die Werte aktuell dort noch hoch sind, die Omikron-Welle, die steigt steil an und fällt dann aber auch wieder steil ab. Das war im Übrigen auch in Südafrika zu beobachten. So weit sind wir in Deutschland noch nicht. Gerade hat aber Boris Johnson ja ein weitgehendes Ende der Corona-Maßnahmen auf der Insel verkündet. Dänemark reagiert ähnlich. Und da lohnt dann eben der Blick nach England, ob es da zu einem Wiederaufflammen der Omikron-Welle kommen wird oder nicht. Also da bleibt es spannend.
Was wir von Ländern wie Großbritannien und Dänemark für den Pandemieverlauf in Deutschland lernen können, hat uns Wissenschaftsjournalist Volkart Wildermuth zusammengefasst.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Deutschland gilt ja bei vielen AutofahrerInnen im Ausland so als Paradies, ne? Weil es Autobahnen gibt, wo es einfach keine Geschwindigkeitsbegrenzungen gibt, also jedenfalls Abschnitte. Ich muss sagen, ich nutze das nicht allzu aus. Ich fahre nicht schneller als 140 oder 160 Mal, wenn es denn erlaubt ist. Aber es gibt Menschen, die durchaus richtig auf die Tube drücken. Und da ist gerade ein Video viral gegangen von einem Mann, der im vergangenen Jahr mit einer Geschwindigkeit unterwegs war in seinem Bugatti. Da könnt ihr gar nicht so schnell gucken, muss man sagen. Unser Reporter Martin Grinner hat sich mal mit der Frage beschäftigt, warum Menschen so rasen und wie schnell er eigentlich unterwegs war.
Kleiner Spoiler vorweg, das Video ist ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig spannend. Die Kamera schaut durch die Windschutzscheibe eines Sportwagens und man sieht vor sich eine stinknormale deutsche Autobahn. Dreispurig und die meiste Zeit geht es einfach nur stur geradeaus. Der Fahrer zieht den Wagen auf die linke Spur und gibt Vollgas. Und was da passiert, das checkt man eigentlich erst, wenn man auf den Tacho schaut, der unten eingeblendet ist. Der zeigt nämlich erst 150 km/h, dann 200, dann 300, dann 400 und zum Schluss 417 km/h.
Ever since I bought my Bugatti, I had the desire to try the top speed. But I wanted to do it safely and legally.
Der Fahrer, der tschechische Multimillionär Radim Pasar, macht sowas anscheinend häufiger. Allerdings sicher und legal, wie er in einem seiner Videos beteuert. Deswegen hat er sich auch die Mühe gemacht, seinen Wagen auf die A2 zu fahren. Irgendwohin zwischen Berlin und Hannover, wo es offiziell keine Geschwindigkeitsbeschränkung gibt. Ob man bei 417 km/h auf einer Autobahn, wo zwar relativ wenig Verkehr herrscht, die aber nicht extra abgesperrt wurde, noch von sicher und legal reden kann, das ist zumindest fraglich.
Da fehlt erstmal jegliche Einsicht,
meint Michael Bogus. Er ist Verkehrspsychologe beim TÜV Nord und hat es häufiger mit Menschen zu tun, die regelmäßig zu schnell fahren.
Da fehlt erstmal jegliche Einsicht in eine moralische Verantwortung. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das sind wirklich Leute, die eigentlich eher in die Therapie gehören.
Wie wir Geschwindigkeit wahrnehmen und ob wir sie immer wieder suchen, das ist ja bei jedem ein bisschen anders, klar. Was aber viele Leute kennen, das ist der Rausch, der dabei entsteht. Und den kriegen auch Leute, die niemals Auto fahren, sondern, sagen wir mal, mit dem Rad unterwegs sind. Mit 30 oder 35 bergab macht einfach mehr Spaß als mit 10 bergauf. Oder beim Skifahren. Nach einer Abfahrt im Schuss die Piste runter, haben viele Leute ein Lächeln auf den Lippen. Und sogar beim Joggen gilt, schneller fühlt sich irgendwie besser an, als so ein träges vor sich hintraben. Und dabei geht es nicht darum, dass es eben nützlich oder zeitsparend ist, schnell von A nach B zu kommen. Die Geschwindigkeit an sich sorgt ja schon für ein angenehmes Gefühl. Wer aber mit über 400 unterwegs ist, der hat es eindeutig übertrieben, meint Michael Bogus.
Also ich bin grundsätzlich als Psychologe gegen das Unterdrücken von Emotionen. Es gibt Leute, die haben es ganz gemütlich, und dann gibt es auch wirklich Leute, die wollen diesen Thrill, dieses Sensation-Seeking, die wollen an die Grenzen gehen. Aber es geht ja hier um das Ausleben in einem Rahmen, der gesellschaftlich und auch für mich verträglich ist.
Und das, meint Bogus, ist auch der Sinn hinter der Richtgeschwindigkeit, die auf deutschen Autobahnen gilt, nämlich 130 km/h. Wer schneller fährt, bekommt zwar kein Bußgeld, wenn nicht noch eine eigene Geschwindigkeitsbeschränkung ausgeschildert ist, wer dann aber einen Unfall baut, der ist dran, meint der Kölner Rechtsanwalt Christian Solmecke.
Es gibt eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Koblenz, da ist jemand 200 gefahren, und da hat das OLG Koblenz gesagt, hier hat jeder, der 200 fährt, jeglichen Spielraum zur Vermeidung eines Unfalls verspielt und deswegen auch zu einer Gefahrensituation beigetragen. Und der ist nur 200 gefahren. Und die Beweislast im Falle eines Unfalls liegt beim Schnellfahrer. Das heißt, ihr müsst nachweisen, dass der Unfall auch dann passiert wäre, wenn ihr Richtgeschwindigkeit gefahren wärt.
Gegen Radim Passer wird jetzt jedenfalls ermittelt. Mit dem Vorwurf, er hätte ein illegales Straßenrennen veranstaltet. Auch wenn er nicht gegen einen zweiten Fahrer angetreten ist. Der Wunsch, eine so hohe Höchstgeschwindigkeit zu erreichen, reicht da nämlich schon aus. Und der Verkehrspsychologe Michael Bogus hätte da noch einen Tipp, wie man seine Sucht nach Geschwindigkeit ausleben könnte, ohne andere Leute in Gefahr zu bringen.
Es gibt mittlerweile eine ganze Industrie, die diese Bedürfnisse bedient. Virtual Reality. Ich könnte, wenn ich das wollte, mich in einen geschützten Raum begeben und kann dort einen Rausch erleben, ja, von dem mir sogar schlecht würde, aber der weder mich noch andere gefährdet. Wenn wir das kontrollieren wollten, dann ist das sicherlich eine Methode, die sicherlich sozial verträglicher wäre.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gemeinsame Hobbys oder Musikvorlieben, das sind Sachen, die man auch gerne mit seinem Partner oder der Partnerin teilt. Und für manche Menschen ist das auch wichtig, wenn der oder die Partnerin nicht mehr leben. Zum Beispiel bei Peter Kade aus Nordrhein-Westfalen, der ist 81 Jahre alt, Witwer. Und weil die Musik ihn und seine verstorbene Ehefrau Anita immer sehr miteinander verbunden hat, hat er einmal die Woche auf dem Friedhof vor ihrem Grab Kirchenlieder auf einem Horn gespielt. Bis ihm das die Friedhofsverwaltung verboten hat, weil sich andere BesucherInnen offenbar beschwert haben. Und da haben wir uns gefragt, was darf man denn eigentlich auf einem Friedhof machen und was nicht, klären wir jetzt mit der Bestatterin und Trauerbegleiterin Sarah Benz. Sarah, ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich, wenn ich auf einem Friedhof spazieren gehe zum Beispiel, flüstere, wenn ich mit anderen unterwegs bin, weil ich das so drin habe, dass man auf einem Friedhof irgendwie leise ist. Aber gibt's feste Regeln, wie man sich auf einem Friedhof verhalten darf?
Nein, das ist unterschiedlich, weil jeder Friedhof eine andere Friedhofsordnung hat, also fast jeder. Es gibt kirchliche Friedhöfe, die haben ein bisschen andere Friedhofsordnungen als zum Beispiel die städtischen. Ich habe mal ein bisschen rumgesucht. Ich habe eine von städtischen Friedhöfen von der Stadt Berlin. Da steht zum Beispiel drin, das Verhalten auf dem Friedhof hat der Trauer, dem Totengedenken und der Besinnung zu entsprechen. Mhm. Es ist aber sehr unklar, was das bedeutet. Und es steht, das Friedhofspersonal kann Verhaltensanordnungen treffen und wer die nicht befolgt, kann vom Friedhof verwiesen werden. Und da steht zum Beispiel drin, dass man keine Sport- und Spielgeräte benutzen darf. Jetzt frage ich mich aber zum Beispiel, was ist denn dann ein Spielgerät? Ein Kind, das seinen Roller da rollert oder mit einem Puppenwagen kommt, gilt es als Spielgerät oder nicht? Das muss man dann halt immer noch mal gucken. Und auf der anderen habe ich hier noch eine kirchliche Friedhofsordnung. Da steht zum Beispiel, es ist verboten zu lärmen und zu spielen.
Okay, das heißt, es ist sehr, sehr unterschiedlich, sehr, sehr individuell, und man kann jetzt auch nicht sagen, dass Musik generell erstmal per se verboten ist, oder?
Na, das würde ich sowieso nicht sagen. Also das ist ja jetzt irgendwie keine Band, die da einfach mal draußen probt, sondern das ist ja eine sehr bewegende Geschichte auch von diesem Mann, der sich offensichtlich mit seiner Frau da sehr über diese Musik verbindet. Ich kenne den Fall nicht, deshalb kann ich nicht zu dem direkt was sagen, aber ich fände es dann eigentlich schön, wenn eine Friedhofsverwaltung dann da versucht, vielleicht vielleicht irgendwie zu mediieren oder irgendwie Menschen zusammenzubringen und zu fragen, warum stört das denn die anderen Leute? Und wenn er das nur eine kurze Zeit macht, können die dann nicht wann anders kommen? Oder ist es möglich, da irgendwie einen Konsens zu finden?
Ja, in dem Fall war das tatsächlich, glaube ich, so wie er es berichtet hat. Er hat sofort quasi ein Schreiben mit einem Verbot bekommen, also ohne, dass man da irgendwie noch versucht hat, einen Kompromiss zu finden. Wenn wir jetzt mal annehmen, keine Ahnung, ich will zum Geburtstag einer verstorbenen Person mit einem Glas Sekt anstoßen oder so, weiß ich nicht. Ist Alkohol auf einem Friedhof erlaubt?
Dazu habe ich hier gar nichts gefunden. Wahrscheinlich nicht, sage ich. Es gibt sehr, sehr viele Verbote, die in Friedhofsordnungen stehen. Man muss aber auch immer so gucken, quasi, wer die vor Ort dann durchsetzt. Also tatsächlich sind Feiern, musikalische Darbietungen nur nach Beantragung erlaubt. Also wenn FreundInnen sich treffen wollen, weil der Freund, der gestorben ist, Geburtstag hatte und sie wollen vielleicht ein Picknick auf dem Friedhof machen, dann müsste das theoretisch angemeldet werden. Mhm. Aber es gibt ja ganz oft Menschen, die vor Ort sind, die kulant und freundlich sind und Sachen erlauben.
Jetzt sind ja Regelungen das eine. Worauf sollte man denn auch aus Respektgründen deiner Meinung nach sonst noch so achten, wenn man sich auf einem Friedhof bewegt?
Also wenn du mich jetzt persönlich fragst, es ist natürlich nicht schön, wenn man andere Leute stört. Also da sollte man dann ins Gespräch gehen, wenn jetzt jemand sagt, also ihr macht da jeden Freitag Picknick und lasst eure Flaschen liegen, wir fühlen uns damit nicht wohl, dann kann ich das zum Beispiel total verstehen. Ja, also dass man jetzt da vielleicht nicht wilde Partys feiert. Aber ein Gedenkpicknick zum Beispiel am Grab finde ich in Ordnung.
Weil ein Friedhof, das gibt es ja auch, viele Stimmen, die das sagen, ist nicht nur ein Ort für die Toten, sondern eben auch für die Lebenden. Ne?
Absolut.
So, dieser Gedanke.
Absolut.
Was wir auf einem Friedhof machen dürfen und was nicht. Antworten hat uns Bestatterin und Trauerbegleiterin Sarah Benz geliefert. Die macht übrigens auch Kurzfilme zum Thema Beerdigung und Abschied. Findet ihr, wenn ihr Sarggeschichten googelt.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.